Neben mir steht Rainer Dick, der Prediger in dieser Einheit. Rainer, auch dir die Frage, woher kommst du heute Morgen?
Es ist nicht zu verheimlichen, dass ich ursprünglich aus Sachsen komme. Aber ich komme heute Morgen aus Franken.
Aus dem schönen Frankenland. Und du bist Redner bei der 15. Jugendmissionskonferenz hier in der Neuen Messe Stuttgart. Wozu Mission?
Also ich erzähle mal ein kleines Ereignis. Ich bin bei irgendeinem Dienst gewesen zu einer Evangelisation, habe dann anschließend eingeladen, wer mit mir reden will, kann ins Pfarrhaus rüberkommen. Und unterwegs schnappen mich zwei junge Kerle, stellen sich mir den Weg und einer sagt ganz böse zu mir, du bist doch derjenige, der da drin geredet hat. Ich sage, ja. Sagt er, ich habe den Eindruck, du willst uns zu Christen machen. Ich sage, der Eindruck ist richtig. Und welches Recht hast du dazu? Und da habe ich gesagt, du kannst niemanden einen Vorwurf machen, der selber Zugang zu einem großen Schatz hat, wenn er den gerne mit anderen teilen möchte.
Das ist die Begründung für Mission, der große Schatz in Jesus Christus. Rainer, deine Berufung, dein Beruf.
Ja, seit 1.1. bin ich Rentner.
Super.
Und vorher bin ich CVM-Sekretär gewesen und meine Berufung aber ist Prediger des Evangeliums.
Was macht ein CVJM-Sekretär? Ich habe auch so eine Sekretärin, die schreibt immer meine Briefe. Wessen Briefe hast du geschrieben?
Meine eigenen. Also ich bin im Grunde genommen ein Zigeuner. Man ist unterwegs. Die hauptsächliche Behausung ist das Auto.
Okay, und dann bist du verschiedenen Orten und hast da...
Bin durch Bayern gedüst und vorher 25 Jahre durch Sachsen. Also das hat sich so verinnerlicht.
Und so freuen wir uns, dass du heute Morgen zu uns hier nach Filderstadt beziehungsweise auf die Filtern gekommen bist und sind gespannt auf Markus 16.
Also ich möchte Ihnen und euch allen erst zunächst nochmal den Text vorlesen, damit man den auch mal im Ohr hat. Mir hat vorhin schon die Mone gesagt, das Thema war so verwirrend, dass die Leute verwirrt gewesen sind. Und jetzt muss man erst mal den Text hören. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome Spezereien, auf dass sie kämen und Jesus salbten. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging, und sie sprachen untereinander, wer wird uns den Stein von der Tür des Grabes wälzen? Und sie sahen auf und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling auf der rechten Seite sitzen, der hatte ein langes weißes Kleid an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt es seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen schnell hinaus und flohen von dem Grabe, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Also ich bin auf dieses Thema vom letzten Vers her gekommen. Das ist ja ein Knaller. Das ursprüngliche Ende des Markus-Evangeliums endet damit, dass es heißt, sie entsetzten sich, sie flohen von dem Grabe und sagten niemanden etwas. So verwirrend ist die Sache mit der Auferstehung Jesu gewesen. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist, dass das der absolute Hammer ist. Jesus ist auferstanden von den Toten. Er lebt. Er lebt nicht geistig, er ist nicht irgendwie in ein Fluidum übergetreten, sondern er lebt radikal, hat den Tod hinter sich. Als ich noch zur Ausbildung gewesen bin, da haben wir im Sommer immer so eine Spielfahrt gemacht, mit einem Verkündigungsspiel durchs Land gezogen. Eines Tages kamen wir in ein kleines Dörflein im Erzgebirge. Da kommt der Pfarrer auf uns zu und sagt, also ihr seid junge Kerle, ihr habt viel Kraft, wir haben hier so eine alte Gruft an der Kirche und die wollen wir abreißen, die passt nicht zum Kirchenstil, aber in der Gruft sind 3 Särge drin, die müssen wir erst mal umbetten. Das war der Freiherr von Bülow mit seinen 2 Ehefrauen. Also, das war natürlich spannend für uns und mittlerweile hatte sich das im Dorf rumgesprochen, dass da die Gruft geleert wird. Wir also rein, die 2 Frauen ließen sich gut transportieren und dann kam der Freiherr von Bülow und wir packen den Sarg an den Griffen an, ziehen ihn hoch, plötzlich knackt's und dann bricht der Boden durch und unten liegt der Freiherr von Bülow mumifiziert vor uns. Jetzt war guter Rat teuer, wie bringen wir den jetzt in die neue Gruft? Also haben wir gesagt, ganz einfach, wir drehen den Sargdeckel um und heben mit einem Brett diese Mumie in den Sargdeckel und nageln diesen Deckel dann zu. Gesagt, getan, wir also den Deckel umgedreht, Brett unter die Mumie und mittlerweile hatten sich im Eingang der Gruft lauter Kinder und Jugendliche versammelt, die dieses Schauspiel natürlich sehen wollten und wir hatten nicht bemerkt, dass unter dem Brett ein Kantholz lag. Einer von uns trat plötzlich auf das Brett. Und dann gab es eine Hebelwirkung und der Freiherr von Bülow kam nach oben. Ein Schrei, absolute Verwirrung und alle waren weg. Die Sache ließ sich schnell aufklären. Die Verwirrung war schnell zu Ende. Die Verwirrung über die Auferstehung Jesu hält bis heute an. In diesem Jahr, eine Woche vor Ostern, stand in der Süddeutschen Zeitung folgender Satz. Wenn der Satz Jesus lebt geglaubt würde, müssten Christen eigentlich Flügel wachsen. Die Gemeinden müssten vor Kraft strotzen. Ihre begeisterten Mitglieder müssten an Ostern durch die Straßen rennen und jedem ins Ohr brüllen, Gott lebt, wirklich, er lebt. Stattdessen stehen sie mit allen anderen im Stau auf der Autobahn. Das ist doch die Zäsur. Ohne die Auferstehung Jesu ist alles, was Christen machen, Makulatur. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist jedes Gebet nur fromme Selbstbefriedigung. Denn da ist keine Adresse, wo es landet. Dann geht's bis zur Decke und fällt auf uns zurück. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist jedes Abendmahl, was gefeiert wird, ein völlig unverständlicher Ritus. Was soll das denn? Von einem Schluck Wein kannst du den Durst nicht stillen und kannst auch nicht betrunken werden. Von diesem Stück Oblade kannst du nicht satt werden, sie klebt dir höchstens am Gaumen und du hast Sorge, dass sie dein Leben lang nicht mehr runterkommt. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist jede Missionsbewegung eine Unverschämtheit. Denn dann will man Leute von Dingen überzeugen, die überhaupt nicht stimmen. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, da kann deine Gemeinschaft und deine Kirche und dein CVJM übermorgen von Edeka übernommen werden. Denn dann hat sich das erledigt. Aber genau das ist die Zäsur. Davor erschrecken diese Frauen. Sie haben ja genau hingeschaut. Vers 47 in Kapitel 15. Sie schauten genau hin, wo er hingelegt war. Der war tot. Feierabend, aus, zu Ende, wie bei allen anderen auch. Sie hatten unter dem Kreuz gestanden, hatten miterlebt und gesehen, wie sie ihn fiesch ums Leben gebracht hatten. Und jetzt heißt es, er lebt. Jesus lebt. Also ich weiß nicht, ob das jemanden von uns heute Morgen wirklich vom Hocker reißt. Wir feiern heute Morgen kein Erinnerungsfest an einen liebenden Verschlafenen. Wir haben es mit dem auferweckten Jesus zu tun. Das Erste, was die Frauen zu hören bekommen, ist die Nachricht. Er ist auferstanden. Also hinter dem Leben von Jesus auf dieser Erde ist kein Ausrufungszeichen, Schluss, kein Fragezeichen, was nun, sondern ein Doppelpunkt, jetzt geht's erst richtig los. In einem Gesangbuchlied heißt es mal, du kannst alles aller Orten nun erfüllen und nahe sein. Das ist es. Egal wo wir sind, heute Morgen hier oder dann draußen, egal wo ein Christ heute Morgen ist, in China oder in der Mongolei oder in Namibia, Jesus ist da. Er lebt. Das ist das zentrale Ereignis des christlichen Glaubens. Die Bibel erzählt nicht das Wie, sondern sie bezeugt, dass das ist die Botschaft. Ich bin vor 2 Jahren wieder mal in Bulgarien gewesen, an der Donau in Russe. Wir haben da vom CVM Bayern aus eine Partnerschaft zum CVM Russe. Und das war genau am orthodoxen Osterfest. Und der Vorsitzende des CVM ist ein orthodoxer Priester. Und er hat uns gefragt, kommt ihr um Mitternacht mit zum Ostergottesdienst? Es war spannend. Müsst ihr euch vorstellen, eine Stadt, ein Platz vor der Kathedrale und dann strömen die Leute herzu. 10.000. Um Mitternacht klingen die Glocken und dann schreitet der Bischof mit seinen Popen in Festgewändern auf das Podium. Und dann steht er da oben und hat das Kreuz in der Hand. Und dann richtet er es in jede Himmelsrichtung. Und jedes Mal sagt er, Christus voskresje. Und aus 10.000 Kehlen schallt zurück, voistinu voskresje. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das hat mich damals so berührt, weil noch wenige Jahre zuvor an der Stelle ja der Sieg des Kommunismus verkündigt worden ist. Der Herr ist auferstanden. Der Glaube an Jesus ist nicht Totenverehrung wie bei Lenin vom Mausoleum. Und darüber erschrecken sie. Das Weltbild stimmt nicht mehr, wenn Jesus auferstanden ist. Das heißt ja, alles, was er gesagt hat, ist absolute Wahrheit. Und jedes Leben wird nur noch daran gemessen werden, wie es mit Jesus verbunden ist. Nichts anderes. Mit diesem Ereignis bricht eine kopernikanische Wende in unserer Weltgeschichte an. Es war ja im Mittelalter umwälzend, als plötzlich Kopernikus behauptete und sagte, nicht die Erde ist der Mittelpunkt, sondern die Sonne. Die steht und die Erde bewegt sich herum. Der Herr ist auferstanden, diese Nachricht heißt, es gibt einen Mittelpunkt. Es gibt ein Zentrum, es gibt eine Achse. Um die bewegt sich alles, unser kleines menschliches Leben und die ganze Weltgeschichte. Er lebt, Jesus lebt. Also diese Nachricht ist umwerfend, so dass sie sich entsetzen, dass sie kaum zu atmen wagen, dass sie es in sich verschlossen haben. Später ging es ja dann anders noch weiter. Denn in dieser Auferstehungsbotschaft ist ein Befehl drin. Da heißt es, geht aber hin und sagt es. Geht schnell, heißt es da. Geht schnell. Liebe Freunde, die Zeugen der Auferstehung Jesu, das sind nicht Menschen gewesen, die es gerne gehabt hätten, wenn die Sache von Jesus irgendwie weitergeht. So behaupten ja eine ganze Reihe Leute, auch Theologen sagen das in anderer Weise, natürlich viel feiner als ich. Jesus ist tot, er ist beerdigt, aber dann saßen die Jünger zusammen und dann haben sie eine Kerze aufgestellt und dann haben sie in die Kerze hinein meditiert, bis sich um die Rübe Kondensdämpfe bilden. Und dann haben sie behauptet, er lebt. Die Sache Jesu geht weiter. Nichts war das. Die waren ausgespielt. Die hatten die Sache abgehakt. Und dann bricht's ein. Die Botschaft, Jesus lebt und der Befehl, geht hin. Die Zeugen Jesu sind Menschen, bei denen hat der Blitz eingeschlagen. Es ist was ganz Neues aufgebrochen. Jesus, der Gekreuzigte, lebt. Was er am Kreuz geschaffen hat, gilt für alle Zeiten. Wir haben es mit einem Lebendigen zu tun. Vor ein paar Jahren bei einer Freizeit ist uns mal Folgendes passiert. Wir waren in Brandenburger Seen und wenn dort ein Gewitter aufzieht, dann zieht das schnell über die Seen rüber. Man muss da sehr schnell sehen, dass man da ein Haus gewinnt, wo man unterkommen kann. Und da waren junge Leute beim Baden und zwei, die waren dann nach dem Baden recht müde geworden, hatten sich unter einer Pappel hingelegt auf ihre Decke und geschlafen. Und dann kam ein Gewitter und dann schlug der Blitz in die Pappel ein. Die beiden waren sofort bewusstlos. Dem Mädchen hat es die Kette, die es um den Hals trug, weggeschmolzen. Und nur weil ein Arzt dabei gewesen ist, konnten die beiden überhaupt am Leben erhalten und gerettet werden. Seht ihr, Leute, wenn die in Zukunft bis heute vom Blitz hören und über den Blitz reden, ist das eine ganz andere Situation, als wenn wir über den Blitz reden. Wir reden mit Abstand. Die reden als die Betroffenen. Die Zeugen des Herrn Jesus sind Betroffene. Bei denen hat der Blitz eingeschlagen. Denen sind die Augen aufgegangen. Jesus lebt. Und deshalb ist das Zeugnis der Christen nicht resignativ. Nach dem Motto, die Welt ist schlecht, sie wird immer schlechter und furchtbarer. In der Jungschau haben sie gesungen, der Globus quietscht und eiert. Nein, die Zeugen von Jesus haben den Befehl bekommen, geht hin und sagt es seinen Jüngern und Petrus, und später der ganzen Welt erlebt. Jesus lebt. Liebe Freunde, deshalb lohnt sich beten. Da ist ja einer da, dem ich meine Anliegen ausschütten kann. Da ist einer da, der ein Herz für mich hat. Da ist einer da, dem ich die verborgensten Winkel meines Lebens enthüllen kann. Mission lohnt sich, auch wenn es harte Zeiten gibt. Weil er lebt, nicht weil wir so überzeugend sind. Nicht weil wir so kluge Einfälle haben, so eine geschickte Strategie. Sondern weil er lebt. Deshalb lohnt sich Mission. Diakonie lohnt sich. Menschen im Namen Jesus zu helfen, auch wenn sie uns vielleicht überhaupt nicht ein Dankeschön dafür sagen, weil er lebt, Das Leben überhaupt lohnt sich, weil Jesus lebt. Der erste Skisprung-Weltmeister, den es überhaupt gegeben hat, das war mein Onkel. Das bedeutet für mich überhaupt nichts, aber ich will es nochmal gesagt haben. Denn dieser Mann ist im Dritten Reich wegen seines Glaubens hingerichtet worden. Weil er gesagt hat, als Jesus-Jünger kann ich nicht auf Menschen schießen und bei diesem verbrecherischen Krieg mitmachen. Da ist er erschossen worden. Übrigens hier in Stuttgart. Und vor ein paar Jahren habe ich seinen Abschiedsbrief in die Hände gekriegt, den er an seine Geschwister und an seine Mutter geschrieben hat. Und er schreibt als letzten Satz, das kann nur jemand schreiben, dem die Augen aufgegangen sind, dafür Jesus lebt. Seid nicht traurig. Ich habe eine bessere Hoffnung, als die Welt uns geben kann. Jesus lebt. Das ist eine Botschaft, Leute. Das haut alles um. Das muss uns vom Hocker reißen. Er lebt. Also Sie hören die Nachricht. Sie hören einen Befehl. Und Sie hören ein Versprechen. Jesus ist uns immer voraus. Geht hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen. Galiläa, das war die Heimat der Jünger Jesu. Jesus schickt sie in ihre ursprüngliche Umgebung zunächst zurück, ehe sie in die Welt hinausgesandt werden. Es gibt ja auch in der Mission Träumereien, ne? Die haben was mit Abenteuerlust zu tun. Ich weiß, nachdem ich mit 15 Jahren mich zu Jesus bekehrt hatte und unser damaliger Jugendwart sagte, du, ich habe den Eindruck, du solltest hauptberuflich werden. Da habe ich so gesagt, ja, aber wenn, dann nur in der Mission. Und da hat er mich abgebürstet und hat gesagt, steck das weg, das ist nur Abenteuerlust. Jetzt erstmal geh dorthin, wo dein Umfeld ist und dort sei Zeuge Jesu. Der Alltag, die Familie, die Arbeitsstelle, die Nachbarschaft, der Urlaub, der Wohnort. Und sei gewiss, Jesus ist dir immer einen Schritt voraus. Dort, wo du hingehst, da ist er schon längst da. Du kommst immer in vorbereitete Verhältnisse. Ich denke an ein Gespräch mit einem Mädchen, das unter Tränen mir ihr Herz ausgeschüttet hat, weil ihr Vater ein Trinker ist. Und sie sagt, der tyrannisiert die ganze Familie. Ich habe überhaupt keine Lust mehr, heute Abend nach Hause zu gehen, weil ich nicht weiß, was mich da erwartet. Ich konnte ihre Situation überhaupt nicht verändern. Aber ich habe ihr eins gesagt. Geh nach Hause und halt dir vor Augen, ehe du die Wohnungstür aufschließt, da ist Jesus schon drin. Du trittst in vorbereitete Verhältnisse. Das ist ja wichtig in der Mission, dass man sich das vor Augen hält. Nur wenn die Mone in die Mongolei geht, da ist Jesus schon längst da, ehe du hinkommst. Wenn ihr nach China zurückgeht, da ist Jesus schon längst da. Jesus lebt, das ist eine umwerfende Botschaft. Als dieses große Grubenunglück in Lenkede gewesen ist, da bangte man tagelang um das Leben der eingeschlossenen Bergleute. Bis man diese Rettungssonde, diese berühmte Dalbusch-Bombe reingeführt hatte. Da konnte immer nur einer rein. Und als der erste raus war, gab es für die, die eingeschlossen waren, die Gewissheit, auf dem gleichen Weg kommen wir auch raus. In der Bibel heißt Jesus mal der Erstling von denen, die aus dem Tode erstanden sind. Und die, die zu ihm gehören, die ihm folgen, die mit ihm verbunden sind, die zieht er ins Leben hinein. Wie die diesjährige Jahreslosung sagt: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich schließe mit einem Gesangbuchvers. Da heißt: Ich hang, also ich häng, und bleib auch hangen an Christus als ein Glied. Wo mein Haupt durch ist gangen, da nimmt er mich auch mit. Er reiset durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not. Er reiset durch die Hölle, ich bin stets sein Gesell. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ich danke dir, Jesus, dass wir jetzt mit dir reden können. Ich danke dir, dass du da bist. Und ich möchte dich darum bitten, dass uns diese Nachricht so umkrempelt, so bewegt, so erreicht, dass unser ganzes Leben einen neuen Glanz bekommt. Und ich danke dir dafür, dass du uns nicht losschickst und sitzen bleibst, sondern uns immer voraus bist, in jedem Falle. Ich preise dich, Herr, dich, den Auferstandenen. Amen.